Ganz herzlichen Dank für die schönen Lieder, Debbie und Rebecca. Sie sind eigentlich ein Teil der Predigt, beziehungsweise die ganze Predigt schon vertont. Sehr schön ausgesucht. Ich brauche heute Morgen 3 Freiwillige. Arme hoch. Wer ist Freiwilliger? Typisch deutsche Frage, für was? Ja klar, manchmal wünschte ich, ich wäre in den USA, weil wenn man da nach Freiwilligen fragt, dann gehen sofort alle Arme hoch. Stimmt's, Grace? Alle. Und da gibt es eher ein Geprügel um diesen Freiwilligenposten. Aber Valentin, es geht einfach darum, einen Bibelvers zu lesen. Vielen Dank, dass du bereit bist. Eben, genau. So, jetzt ist die ganze Spannung raus. Wer ist noch freiwilliger? Janis, komm. Da ist eine Bibel da drüben. Es gibt keine Ausreden. So, ein Bibelvers, beziehungsweise nicht ein Vers, sondern eine Bibelstelle habe ich. Für jemand Freiwilligen, hier sehe ich noch Freiwillige. So, ich weiß nicht, wie es mit dem Mikrofon ist. Vielleicht von der Musik irgendjemanden. Rebecca, würdest du vielleicht... Dann, es ist auch, nicht ganz in der richtigen Reihenfolge verteilt. Gut. Es ist schon gesagt worden, wir feiern heute den Pfingstsonntag und dieses Pfingsten ist ein Fremdwort, kann man beinahe sagen. Was heißt denn Pfingsten? Ich habe nochmals, Entschuldigung, ich hoffe, das kommt jetzt nicht die ganze Zeit. Ich habe nachgeguckt. Es ist, du musst mich immer stumm stellen, wenn ich ganz unvermittelt huste. Also, es kommt von Pentekoste, das ist griechisch und heißt wörtlich der 50. Nichts weiter. Und bei 50, dann erinnern wir uns, dass vor 50 Tagen oder vor 49, je nachdem, ob man den Ostersonntag mitzählt, also vor 7 Wochen Ostern war, die Auferstehung Jesu. Und Pfingsten, 50 Tage später, es hat eine Bedeutung, dass sogar Gemeinden nach diesem Feiertag benannt sind, die Pfingstgemeinden. Wir haben schon gehört, es geht dabei um das Empfangen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Woher kommen wir? Wir kommen von Karfreitag, von Jesu Tod. Wie ich schon gerade sagte, dann kommt die Auferstehung am 3. Tag. Danach erscheint Jesus vielen als Auferstandener, an einer Stelle ist von 500 Zeugen die Rede. Als Beispiele erinnern wir uns vielleicht an die Emmaus-Jünger, denen Jesus begegnet. Dann an den zweifelnden Thomas, der es erst gar nicht, der seine Hände in seine Wundmale legen möchte, bevor er es glauben möchte und es dann auch tut. Dann haben wir uns erinnert vor 1,5 Wochen an Christi Himmelfahrt. Nicht ohne, dass er seinen Nachfolgern den Heiligen Geist versprochen hat. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber das ist jetzt noch keine Bibelstelle, die ihr aufschlagen müsst. In der Kindergeschichte vorhin, die Christine vorgetragen hat, steht was von den Jüngern, die da versammelt sind, in Gemeinschaft, im Gebet. Wenn man genauer hinguckt, das ist mir auch noch nie aufgefallen, steht da aber auch eine Zahl, die vermutlich stimmt. Und zwar waren das wohl an die 120 Leute, die dort versammelt waren an Pfingsten. Also schon ein etwas größerer Kreis als jetzt nur die 11 Jünger, beziehungsweise der nachberufene Matthias. Und so haben wir aber trotzdem noch eine recht kleine Gruppe, die an diesem 50. Tag nach Jesu Auferstehung zusammen ist. Und an der Stelle möchte ich mit der ersten Bibelstelle bzw. mit dem Anfang beginnen. Schauen wir mal gut, wenn man mit dem Anfang beginnt. Gell? Christine, lies mal bitte.
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander.
Fällt euch da was auf? Sie sind zusammen und diesen Pfingsttag gibt's schon. Das ist ja merkwürdig, ist noch gar nichts passiert. Die Jünger und alle Nachfolger Jesu haben sich häufig getroffen, waren immer zusammen zum Gebet, aber es gibt diesen Pfingsttag schon. Eigentlich ein ganz gewöhnlicher Tag, möchte man meinen aus unserer Sicht, aber da war es schon damals nicht, noch bevor der Heilige Geist kommt, war das schon ein Feiertag, nämlich ein jüdischer Feiertag namens Shavuot, das Wochenfest, 7 Wochen nach Passa, nach Pessach, und war eins der 3 Wallfahrtsfeste, das heißt der Feste, wo vorrangig Männer nach Jerusalem ziehen, um zu feiern, ja, um sich zu erinnern. Und hier heißt es das Gleiche, Männer sollen nach Jerusalem pilgern, wie es im 2. Buch Mose steht, in Kapitel 34. Es geht da um das Opfern von der Erstlinge, von der Weizenernte. Es ist so eine Art Erntedankfest, könnte man es vielleicht übersetzen, in unsere Situation. Gleichzeitig ist aber auch ein Fest, und das hat sich immer mehr verstärkt, des Empfangs der 10 Gebote und damit auch das Fest des Empfangs der ganzen Lehre der Tora. Der Tora, wisst ihr ja, die 5 Bücher Mose gab es natürlich nicht am Berg Sinai beim Empfang der 10 Gebote, aber nach und nach wurde das da eingegliedert in dieses Fest. Zuerst sind es die 10 Gebote, die gefeiert werden. Ein Freudenfest, der Bund Gottes mit seinem Volk Israel wird sichtbar. Und bis zum heutigen Tag wird im Morgengottesdienst am Schabbat die Lesung der 10 Gebote vorgenommen an diesem Shavuot, also zu Deutsch Pfingsten oder halt Wochenfest. Dieses Fest war in Jerusalem in Vorbereitung bzw. in Gange, als sich die Anhänger Jesu versammeln. Vermutlich sogar, um Shavuot zu feiern. Christine, Vers 2 bis 4.
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen.
Jetzt ist er da, der Heilige Geist. Die kleine Schar will Shavuot feiern, vielleicht für den Empfang der Gebote danken, empfängt aber stattdessen eine ganz schwer zu beschreibende Kraft. Ein Brausen steht hier, ein Feuer. Wir haben es auch vorhin gesungen. Ein Feuer kommt, reden in anderen Sprachen und das alles ganz mühelos, ohne Ausbildung. Eigentlich passt dieser Termin sehr, sehr gut, Shavuot. Die 10 Gebote, die gefeiert werden, verdienen diese Feier. Man könnte eigentlich eine ganze Predigtreihe zu den 10 Geboten machen, für diese Weisheit Gottes, die in diesen 10 Geboten drinsteckt. Ich habe gelesen, dass es sogar das allererste Moralgesetz der Geschichte der Menschheit ist. Wie viel Gutes ist passiert durch die 10 Gebote, durch die Einhaltung der Gebote? Göttliche Weisheit wird sichtbar darin. Menschliches Zusammenleben gelingt durch die 10 Gebote. Es ist eigentlich ein Liebesbeweis Gottes, dass er den Menschen diese Gebote gegeben hat. Aber auch diese 10 Gebote sind nur eine Vorbereitung für das, was hier gerade passiert. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die kann man eigentlich als Ablösung der Gebote sehen. Ablösung von Geboten und Gesetzen. Und diese Ausgießung, die wird sichtbar im Verhalten der Versammelten. In ihnen wirkt eine Kraft, das ist unbestritten. Wie ist das zu verstehen mit Ablösung der 10 Gebote oder auch des Gesetzes, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat? Paulus erklärt das an einer Stelle, und zwar Valentin in Römer 8, die Verse 1 bis 4.
So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.
Dankeschön. Hier ist viel von Fleisch und Geist die Rede, von Gesetz. Das Gesetz des Geistes, das ab jetzt gilt, es macht lebendig und es rettet vor der Verdammnis, vor der Hölle. Und Paulus sagte nichts anderes in diesen Versen, als dass der Mensch zu schwach ist, um sich selbst, um die Einhaltung der Gesetze durchzuziehen, sich sozusagen durch die Einhaltung von Geboten selber zu erlösen. Das hat Jesus erledigt. Er hat die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit für jeden, der daran glaubt, erfüllt. Jesus hat es erfüllt. Die Einhaltung des Gesetzes, an der der Mensch scheitert, das hat Jesus getan. Wir leben also nicht mehr unter dem Gesetz, sagt Paulus. Also halte dich ganz genau daran, tu dies, lass jenes. Nein, sondern wir leben in einer Freiheit. In der Freiheit des Geistes, der uns auch in alle Wahrheit leiten wird, wie es im Johannesevangelium in Kapitel 16 steht. Und das ist sehr, sehr gut. Schließlich ist meine, ich denke auch unsere tägliche Erfahrung, dass wir scheitern in unserem Ziel, irgendwie ein makelloses, reines Leben zu führen. Wie gut, dass wir schon gerecht sind. Wie gut, dass die Forderungen des Gesetzes von Jesus schon erfüllt sind. Was hier als Fleisch bezeichnet wird, also unser Mensch, unser physischer Mensch, der ist einfach zu schwach. Der kann das nicht leisten. Und so bekommt das jüdische Wochenfest eine ganz neue Bedeutung. Es wird nicht mehr das Gesetz gefeiert, sondern das, was das Gesetz ablöst, der Heilige Geist, der in uns lebt. Apostelgeschichte 2, 5 bis 13, Christine.
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.
Da war was los in Jerusalem, vermutlich auf dem Gelände des Tempels, denn es scheint da viele Pilger aus der gesamten bekannten damaligen Welt da zu sein, also anwesend zu sein, vor allem vom römischen Weltreich. Viele Sprachen. Und wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern an unsere Predigtreihe, hier wird Diaspora sichtbar, dass Juden schon zerstreut waren in alle Lande und schon verschiedene Sprachen gesprochen haben und zu diesem Wallfahrtsfest aber alle nach Jerusalem zurückgekommen sind. Und es gibt auch andere Quellen aus dieser Zeit, die genau das bestätigen, dass die Juden in der Zerstreuung schon an verschiedenen Orten gelebt haben und auch verschiedene Sprachen gesprochen haben. Und dann reden da diese... Das klingt immer so, wie wenn ich in Tränen ausbrechen würde. Tut mir echt leid. Das ist meine Allergie. Es ist so, dass einfache Galiläer, ich hoffe, es hilft. Vielen Dank, Ralf. Also, dass diese einfachen Galiläer die verschiedensten Sprachen sprechen, ein wahres Wunder, ohne irgendwelche Dolmetscher oder Sprachenlehrer. Und sie sprechen von den großen Taten Gottes. Und gerade das auch, dass alle Sprachen vorhanden sind, drückt wunderbar aus, dass alle eingebunden sind. Niemand ist ausgeschlossen. Jeder darf sich dazugehörig fühlen. Dieses Wunder, ich habe es nachgerechnet, ist vor ziemlich genau 2000 Jahren passiert. Und ich glaube, dass seither der Heilige Geist in jedem Menschen, der Jesus nachfolgt, der an Jesus glaubt, der seine Rettung allein in Jesus sieht, wirkt, dass er in ihm lebt. Ob mit oder ohne Brausen, das ist eine wirklich sehr gute Nachricht, denn der Heilige Geist, der kann sehr, sehr vieles, der Gott in uns. Und was er kann, dazu möchte ich nur schlaglichtartig zwei Bibelstellen lesen mit euch. Und zwar, glaube ich, müsstest jetzt du dran sein, Janis, mit 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11.
1. Korinther 12, 7 bis 11. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.
Dankeschön. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass seine Gemeinde, dass Jesu Gemeinde bestehen kann. Alles bekommen wir vom Heiligen Geist, der in uns lebt, dass eine Gemeinde funktioniert, dass sein Leib auf der Erde funktioniert. Und man könnte jetzt sehr, sehr vieles über diese Bibelstelle sagen. Ich möchte, wie gesagt, nur ein Schlaglicht drauf werfen. Das sind die Gaben des Geistes. Man kann mit dem Heiligen Geist Irrwege vermeiden. Man kann immer wieder auch zurückkehren und das Richtige sehen. Alles ist da. Und eine andere Stelle, da geht es nicht um die Gaben, sondern um die Früchte des Geistes. Und zwar, weiß nicht, ob Wilfried oder Luise, da geht es im Galater 5 genau darum.
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht.
Vielen Dank. Hier also die Gaben und beides, die Früchte meine ich. Die Gaben und die Früchte, die werden durch Menschen sichtbar. Das heißt, das Wirken von Gottes Geist wird im Menschen sichtbar. Und an dieser Stelle muss ich mich doch natürlich fragen, sichtbar in meinem Leben, in unserem Leben, mit Blick auf die Zukunft, soll es eigentlich in meinem Leben immer mehr sichtbar werden, dass der Heilige Geist in mir lebt? Unbedingt. Das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns. Die Gaben und die Früchte des Geistes sorgen dafür, dass wir das sein können, was Jesus von uns möchte, nämlich Salz und Licht zu sein für die Welt. Und wenn wir in der Apostelgeschichte nochmal nachschlagen, endet dieser Abschnitt, den wir zusammen gelesen haben, ein bisschen mit so einem Mollton, etwas negativ. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein, anstatt zu erkennen, dass hier ein großes Wunder geschieht. Und ich habe beobachtet, in der Geschichte für die Kinder wurden diese Spötter gleich mit eingebunden und gesagt, die haben es auch dann später kapiert, ich wünsche es mir. Aber so geht es natürlich nicht. Wie kann man nur sowas sagen? Menschen sind mit einem fertigen Urteil da. Es ist eine Überheblichkeit, bis heute den Heiligen Geist auf diese Weise also mal zu ignorieren oder zu sagen, dass Menschen, die vom Heiligen Geist getrieben sind, die ihn wirken lassen durch sich, dass man da sagt, ja, die sind betrunken. Das ist eine Überheblichkeit, ein vorschnelles Urteil. Und es deutet ein bisschen darauf hin, wie der Mensch so gestrickt ist. Lieber ein vorschnelles Urteil fällen und Recht behalten, als dass man irgendwie erkennt, hier passiert irgendwas, was ich gar nicht verstehe. Hier geschieht was Großes. Ich verstehe es noch nicht, aber irgendwas ist hier anders. Lieber Stolz ablehnen, als das, was man wahrnimmt, als Tatsachen zu erkennen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle sagen, auch wir sind davor vielleicht nicht immer gefeit, hüten wir uns vor zu schnellen Urteilen, auch wenn es heute natürlich sehr, sehr viele Beispiele gibt, das möchte ich natürlich nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, wo das Wirken des Heiligen Geistes, ich möchte mal sagen, simuliert wird, um irgendwie die eigene Ehre zu steigern. Das habe ich selber ein bisschen erlebt mal, vielleicht ein kleines Beispiel, ohne dass ich jetzt irgendwie da, andere zu scharf kritisieren möchte. Aber ich war mal bei einem Gottesdienst, wo auch der Heilige Geist wirken sollte und er hat nicht in dem Maß gewirkt, wie es sein sollte, nämlich dass die Menschen der Reihe nach umkippen und da hat der Prediger ganz offensichtlich beide Arme benutzt, um diese Menschen umzustoßen. Das nur als kleines Beispiel dafür, dass es so nicht geht. Das ist natürlich so, dass der Heilige Geist sowas nicht nötig hat, irgendwo sowas Menschengemachtes. Ich denke aber, damit müssen wir uns nicht aufhalten, das ist auch offensichtlich falsch. Es ist viel wichtiger anzuschauen, wie es denn nun wirklich geht mit diesen Gaben und mit diesen Früchten, die Paulus da aufzählt. wie schon ein bisschen angedeutet, geht sicher nicht durch eine übertrieben skeptische Haltung, durch eine von vornherein ablehnende Haltung, ja, wegen irgendeiner negativen Erfahrung, die man gemacht hat, wo Menschen einfach daneben lagen. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus, den Geist dämpft nicht. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass es überhaupt kein Rezept gibt für den Heiligen Geist oder einen Automatismus. Der Heilige Geist wirkt immer noch, wo und wie er will, auch wenn er in uns ist. Siehe, was wir gelesen haben im 1. Korintherbrief. Es ist manchmal mächtig und sichtbar und manchmal nur im Stillen mächtig. Es kommt manchmal beinahe erwartet, aber es kommt auch komplett unerwartet, vielleicht sogar mehrheitlich unerwartet. Und so glaube ich, weil ich auch schon solche Berichte gehört habe, dass dieses Pfingstwunder sich immer wieder wiederholt. Dass es keine einmalige Sache damals war, sondern dass Gott seinen Heiligen Geist immer wieder in verschiedene Teile der Erde, in verschiedene Gemeinden, unter verschiedene Menschen schickt und das Pfingstwunder geschehen lässt, um neue Dinge aufbrechen zu lassen, um einen neuen Aufbruch zu schaffen. Daher glaube ich, dass die richtige Einstellung ist, das zu glauben, eine Offenheit zu haben und immer mit dem Heiligen Geist zu rechnen. Bei mir selber, in mir, aber auch, weil wir gehört haben, dass der Heilige Geist durch Menschen wirkt, durch andere, die ihn haben. Die Gaben werden sichtbar. Mal still, nur fürs Herz wahrnehmbar und mal auch mit einem Brausen, das passiert. Wenn wir ihn wirken lassen, dann hören wir und wir sagen und wir tun, was der Heilige Geist möchte. Und das wird Früchte bringen. Und ich glaube, Angst ist auch komplett fehl am Platz. Es gibt keine Macht, die Jesus widerstehen kann, vor Jesu Namen bestehen kann. Und ich habe mir auch überlegt, zu so einem Ereignis, wie wir es gelesen haben in der Apostelgeschichte, zu diesem Pfingstwunder passt eigentlich so das Format Predigt gar nicht so arg. Es wirkt ein bisschen theoretisch. Auch wenn die Wahrheiten, die wir hier gelesen haben, sehr wichtig sind, es ist ein bisschen so, wie wenn man über das Kochen spricht, von einem sehr, sehr guten Essen. Es macht total Appetit, wenn man das gut beschreiben kann. Man kann auch ausführlich drüber sprechen, aber letztlich kommt es darauf an, das Essen auch zu essen. Sonst wird man irgendwie auch nicht satt. Das Erlebnis des Essens ist sehr wichtig. Und ich denke, mit dem Heiligen Geist ist es genauso. Es ist gut, ein paar Dinge zu wissen, die Wahrheit zu kennen, aber es geht vor allem auch darum, ihn zu erfahren, ihn im Herzen zu erleben, ihn durch andere zu erleben. Und da erübrigen sich viele Worte. Ich finde auch, dass, oder habt ihr wahrscheinlich auch so empfunden, dass in diesen Versen die Beschreibung nicht so ist wie in irgendeiner Anleitung von einem technischen Gerät, sondern die Beschreibung, was da passiert, kann maximal eine Annäherung an das sein. Es fehlen die Worte für dieses Pfingstwunder. Es ist wie Flammen. Gut, das mit der Sprache, das kann man verstehen, aber wie sich der Heilige Geist, es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, das sind so Dinge, die sind schwer fassbar und greifbar und auch dieses Brausen. Man muss es erfahren, man muss es erleben. Zusammenfassend möchte ich sagen, Pfingsten, haben wir jetzt schon gehört, ist der Tag, an dem der Geist Gottes auf Jesu Nachfolger kommt, wie Jesus es versprochen hat. Und es zeigt uns, das Leben findet nicht mehr unter dem Gesetz statt, sondern in Freiheit. Gerecht sind wir, dazu brauchen wir keine Gesetzeserfüllung. Geben wir diesem Geist immer mehr Raum als Einzelne und als Gemeinde, weil er das neue Gesetz Gottes in uns ist. Und da wir kommenden Sonntag, wie schon gesagt wurde, kein Gottesdienst hier haben, möchte ich euch auch eine Hausaufgabe geben. Und zwar lest einfach Kapitel 2 weiter, vielleicht auch nochmal die Bibelstellen, die wir in den Paulusbriefen gelesen haben. In der Kindergeschichte ist schon angedeutet worden, dass die erste Gemeinde entsteht, und es passt doch sehr gut für die Pfingstferien, wenn wir die Pfingstgeschichte vollständig lesen, zu Hause dann vielleicht. Damit möchte ich schließen, Amen, und bitte euch noch aufzustehen zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns keine leeren Versprechungen gemacht hast, dass du auch deinen Jüngern, deinen Nachfolgern gesagt hast, dass du den Heiligen Geist senden wirst, der trösten wird, der auch die Orientierung geben wird, die nötig ist, weil du in den Himmel gefahren bist. Ich danke dir für dieses Pfingstwunder, das passiert ist. Und ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist bis zum heutigen Tag präsent ist, dass er da ist und dass er in uns lebt. Und ich möchte dich für mich bitten, für uns alle bitten, dass dieses Wirken, dieses Dasein immer sichtbarer wird. Und dass wir in der Lage sind, ihm mehr Raum zu geben. Dass wir mit ihm rechnen, auch mit dem Unerwarteten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir auch davor keine Angst zu haben brauchen, weil du derjenige bist, dessen Geist es ist. Und ich danke dir dafür, dass es auch sichtbar wird bei uns und dass Wunder passieren. Und so möchten wir einfach offen sein dafür und uns besonders heute und in den kommenden Tagen darauf konzentrieren, dass was du getan hast, wen du geschickt hast. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du uns bewahrst in der nahen Zukunft, wenn wir uns jetzt eine Weile nicht sehen, 2 Wochen lang. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns gehst und uns behütest und dass du uns gesund wieder zusammenführst hier. Im Namen Jesu. Amen.